Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Am 1. Januar 1959 stürzte Fidel Castro zusammen mit seinen Revolutionären den kubanischen Diktator Batista. Ein halbes Jahrhundert ist seither vergangen und die Revolution ist alt geworden. Fidel Castro ist über 80, krank und offiziell nicht mehr an der Macht. Sein Bruder Raul, der jetzt am Ruder ist, ist auch schon 77 und jüngere Nachfolger sind nicht in Sicht. Nach 50 Jahren Revolution sehnt sich das Volk nach einer Veränderung, fragt sich aber auch, wie die denn einmal aussehen soll. Bernd Wulffen war gut 4 Jahre lang deutscher Botschafter in Havanna. Er hat Fidel Castro persönlich getroffen und ein Buch über den Umbruch in Kuba geschrieben. Susanne Brunner hat Bernd Wulffen letzte Woche in Berlin erreicht.
Das Tagesgespräch.
50 Jahre nach der Revolution in Kuba, Fidel Castro ist über 80, offiziell nicht mehr an der Macht. Sein Nachfolger seit bald einem Jahr ist sein Bruder Raul. Bernd Wulffen, Ihr eigener Eindruck. Hat sich etwas in Kuba verändert?
Ja, ich denke schon, es hat sich einiges verändert. Wir haben ja seit Februar diesen Jahres einen neuen Staatschef, nämlich Raul, der auch gleichzeitig Oberkommandierender der Streitkräfte ist. Trotzdem ist Fidel immer noch erster Sekretär der KP von Kuba, der Kommunistischen Partei. Es wird einem Parteitag, einem Parteikongress im nächsten Jahr vorbehalten bleiben, den neuen Chef der Partei zu wählen. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass auch Raul diesen Posten übernehmen wird. Was hat sich noch geändert? Es hat sich optisch einiges geändert, nämlich, dass in den Dollarläden, denen man gegen Devisen einkaufen kann, doch eine ganze Reihe von interessanten Waren zu haben sind. Ich denke an Handys, ich denke an Computer, ich denke aber auch an Motorräder. Aber die wichtigste Änderung für mich ist eine Änderung in der Landwirtschaft. Das ist nämlich aufgrund eines Decreto Ley, also einer Verordnung von Raúl Castro, die Möglichkeit gibt, für private Bauern Land zu erwerben, und zwar bis zu 40 Hektar zusätzliches Land. Und für diejenigen, die in der Landwirtschaft Neulinge sind, kann man bis zu 10 Hektar Land erwerben. Das bedeutet im Klartext, dass auch die Regierenden in Havanna von der Erkenntnis getragen werden, dass die Kollektivierung der Landwirtschaft kein Erfolg war, dass sie gescheitert ist, dass man das Rad zurückdreht und versucht, die Ernährungskrise und die Krise auch im Import von Nahrungsmitteln, die Nahrungsmittel sind ja alle erheblich teurer geworden, zu überwinden, dadurch, dass man eben über den Privatsektor versucht, hier eine Neuerung in die Wege zu leiten. Was auch wichtig ist, ist die Tatsache, dass in Kuba immer stärker Meinungen geäußert werden, teils über Blogs. Es gibt also da schon richtig eine Art Bloggerzeitungen, Meinungsaustausch. Leider hat natürlich nicht jeder Kubaner dazu den Zugang. Man muss dann eine Internetverbindung haben. Aber es gibt auch Diskussionen im Land, die zum Teil auch in der Presse erscheinen. Der Hintergrund ist für mich, dass Raúl stärker als sein Bruder Fidel den gesellschaftlichen Konsens sucht. Ich sehe hier ein bisschen im Hintergrund die Handschrift von Antonio Gramsci, dem berühmten italienischen Kommunisten, den man vielleicht auch als einen der Vorläufer des Eurokommunismus bezeichnen kann, der ja auch davon ausgeht, dass nicht eine Revolution von oben aufoktroyiert werden kann, sondern dass sie im Konsens zu entstehen hat, um wirklich tragfähig zu sein, um wirklich die Menschen auch mitzureißen und zu begeistern. Und diesen Weg scheint mir Raúl zu gehen. Allerdings gibt es da auch wieder eine Grenze. Ich sehe diese Grenze dort, dass er nämlich immer wieder sagt, innerhalb der Revolution ist alles möglich. Wir können hier Meinungen äußern, aber wir dürfen diese Revolution nicht opfern, wir dürfen sie nicht verlassen. Der alte Satz von Fidel, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Auch der lebt jetzt fort. Aber ich sehe auch die Bemühungen von einer ganzen Reihe von Kubanern, auch gerade in der Opposition, eben diese Fesseln zu sprengen und insgesamt den Entwurf der kubanischen Gesellschaft infrage zu stellen.
Bernd Wolfen, Sie haben ja jahrelang also als Botschafter in Kuba gelebt, als Sie dort waren. Wie ist die Situation des Volkes in Kuba ganz konkret? Also haben die Menschen Arbeit, haben sie zu essen? Sie haben vorhin die Nahrungsmittelpreise angesprochen. Was hat Ihnen die Revolution gebracht?
Die Revolution hat für viele Kubaner, ich denke jetzt vor allen Dingen die Landbevölkerung, die armen Bauern, die Möglichkeit gebracht, dass ihre Kinder Schulen besuchen. Sie hat auch ihnen die medizinische Versorgung garantiert. Ich glaube, das sind gerade im Kontext Lateinamerikas wichtige Errungenschaften. Leider, muss ich sagen, ist die Schattenseite, dass eben auch viele Leute verarmt sind, dass über 1 Million Kubaner das Land verlassen haben auf legalem und illegalem Wege, dass heute die Zukunftsperspektiven nicht allzu rosig sind. Die Menschen wollen Änderungen haben, vor allen Dingen auf dem Wirtschaftssektor. Sie wollen sich Dinge kaufen können und nicht nur gegen Dollar, sondern eben zu ihrer eigenen Währung. Und das alles steckt, ja, das steckt alles noch im Sack. Das ist noch nicht klar erkennbar, wie sich das weiterentwickelt. Und zu diesen Schwierigkeiten in der Wirtschaft hat auch beigetragen, dass wir jetzt in diesem Jahr 3 riesige Wirbelstürme hatten, die Kuba verwüstet haben. Da muss Aufbauarbeit geleistet werden, die Dächer müssen repariert werden, die Infrastruktur muss wiederhergestellt werden. Und das hat Kuba doch sehr zurückgeworfen. Ich gehe davon aus, dass wir hier von 5, 6, 7 Milliarden Dollar Schäden sprechen, die erst einmal behoben werden müssen. Also, um es zusammenzufassen, das Volk drängt nach Veränderung. Es will vor allen Dingen wirtschaftlich besser dastehen. Die meisten Menschen haben Arbeit, aber sie haben nicht immer den Job, den sie sich wünschen würden. Das ist eben so im Sozialismus, da wird eben sehr viel von oben verordnet. Sie können auch nicht immer das studieren, was sie studieren wollen. Und da drängt es. Die Jugend will etwas anderes, die Jugend will Perspektiven haben und sie will an den Segnungen, die wir hier in den westlichen Ländern haben, auch Anteil haben. Und da entsteht doch etwas Unruhe.
Jetzt schauen wir doch mal den Raúl Castro an, der jetzt seit fast einem Jahr eigentlich den Posten seines Bruders übernommen hat. Sie haben Fidel Castro als Botschafter getroffen, seinen Bruder Raúl nie. Warum nicht?
Ja, das war etwas merkwürdig. Fidel Castro ist natürlich ein Charismatiker, ein Mann, der sich auch gerne anderen zuwendet und das Gespräch sucht, wobei meistens das Gespräch dann letztlich ein Monolog war. Aber immerhin, er ist zugänglich und war auch bei mir in der Residenz. Und meine Versuche mit Raúl Castro, wie das ja üblich ist, der Botschafter macht Antrittsbesuche bei wichtigen Persönlichkeiten, bei den Ministern, da habe ich also mehrere Anläufe gemacht und habe keine Antwort bekommen. Ich weiß auch, dass sich wichtige Leute darum bemüht haben, dass es zu einem Gespräch mit Raúl kam. Das war leider nicht der Fall. Immerhin hat er mir vor ein paar Jahren mal eine Weihnachtskarte geschickt. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Das zeigte, dass er also schon daran gedacht hatte, mich vielleicht mal zu treffen. Es hat eben nicht geklappt. Übrigens, anderen Botschaftern ist es genauso gegangen, mit einer Ausnahme. Und es war sehr schwierig mit Raúl, den wir öfters gesehen haben und meistens in der Umgebung seines Bruders, war schwierig für uns, mit ihm in Kontakt zu treten.
Entsprechend viele Gerüchte gibt es ja und Geschichten auch über Raúl. Wie schätzen Sie ihn aufgrund dieser Geschichten ein, aufgrund auch seiner Rolle? Weil man redet ja immer vom revolutionären Fidel Castro. In Ihrem Buch Kuba im Umbruch schildern Sie auch die Rolle Raúls bei der Revolution vor 50 Jahren. Und die war offenbar sehr stark.
Ja, Raúl ist der jüngere Bruder, ist 5 Jahre jünger als Fidel. Als die Guerilleros sich in Mexiko vorbereitet haben, waren sie alle so etwa Mitte 20. Raúl war mit einer der Jüngsten, stand sehr stark im Schatten seines älteren Bruders, der ihn ja vorher mit auf die Universität genommen hatte, schon auf die höhere Schule zu den Jesuiten nach Havanna sozusagen mitgeschleppt hat. Und dieser Raúl versuchte sich nun in Mexiko, als die Guerilleros ihre Camps eingerichtet haben, sich vorbereitet haben auf die Invasion, versuchte sich da zu profilieren und eben herauszutreten aus dem Nimbus des Jüngeren, des Abhängigen und eigene Auffassungen zu vertreten, vor allen Dingen eben auch sich als Führer zu qualifizieren. Und das führte auch dazu, dass er manchmal über die Stränge geschlagen hat. Dass er
also war auch sehr ein brutaler.
Brutal vorgegangen ist. Und einmal in einem Verfahren unter den Guerilleros, da hatte jemand schlapp gemacht, die Todesstrafe gefordert hat. Und das hat alle gewundert, dass er plötzlich da wie ein Löwe erscheint, brüllt und sich hier also mächtig aufspielt. Aber das lag eben daran, er wollte sich freischwimmen, er wollte frei werden von dieser Abhängigkeit von seinem älteren Bruder.
Was weiß man über seine Visionen für Kuba, Bernd Wolfen?
Ja, Raúl Castro hat eine sehr interessante Vita. Er ist früh, nämlich im Jahre 1953, der kommunistischen Jugendbewegung in Kuba beigetreten. Er war kurz vorher bei einem internationalen kommunistischen Jugendkongress in Wien, hat auch andere europäische Länder besucht. Und wir glaubten eigentlich immer, das ist also ein eingefleischter Kommunist, zumal ja auch Moskau immer sagte, ja, Raúl Castro, das ist unser Mann in Havanna. Aber ich habe doch das Gefühl, dass er sich entwickelt hat, dass er sich auch bis zu einem gewissen Grad gewandelt hat, pragmatischer geworden ist. Und das zeigte mir vor allen Dingen auch die Gründung von Betrieben im Rahmen der Streitkräfte. Die Streitkräfte spielen ja in Kuba eine ganz entscheidende Rolle. Und als dann nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die Streitkräfte sich nicht mehr selbst finanzieren konnten, hat er dann dafür Sorge getragen, dass über die Gründung von Betrieben, über moderne Managementmethoden, diese Streitkräfte sich eigenes Einkommen erwirtschaften konnten. Die stellen Knöpfe her, die stellen Uniformen her, die stellen Stiefel her, Waffen, Munition und so weiter. Es gibt, glaube ich, mittlerweile etwa 300 Betriebe, die von den Streitkräften geführt werden, mit einer Holding. Und das zeigt mir eben, Raúl sucht immer Lösungen, sucht in schwierigen Situationen, gerade auch im Periodo Especial nach 1991, da herauszukommen, hat Bauernmärkte eröffnet, hat eben der Bevölkerung eben das, was sie braucht, nämlich zu essen, garantiert. Und ich sehe ihn auch heute wieder als einen Mann, der Auswege sucht, der Lösungen sucht in schwierigen Situationen.
Was heißt das genau? Heißt das, dass Veränderungen oder ein neues Kuba, also die Veränderungen, die Sie angesprochen haben, die sich die Menschen auch in Kuba wünschen, dass die unter Raúl Castro möglich sind? Oder redet da der ältere Bruder doch noch zu fest mit?
Ich glaube, das ist das entscheidende Problem. Ich könnte mir vorstellen, dass er selbst, wenn er ganz alleine entscheiden könnte oder vielleicht im Politbüro alleine entscheiden könnte, es anders machen würde, einiges anders machen würde. Aber die Präsenz seines älteren Bruders hindert ihn daran. Er will auf gar keinen Fall mit ihm jetzt in einen Konflikt treten, zumal der ältere Bruder ja immer wieder reagiert in seinen berühmten Reflexiones, von denen es also, weiß nicht, über 60 mittlerweile gibt, wo er immer wieder Stellung nimmt, sich immer wieder äußert zu Tagesfragen, aber auch zu grundlegenden Fragen der kubanischen Revolution. Und das ist ein schwieriger Drahtseilakt für Raúl. Er muss aufpassen, dass Fidel nicht seine Maßnahmen konterkariert, dazu negative Kommentare abgibt. Auf der anderen Seite muss er aber auch den Erwartungshorizont der Kubaner erfüllen. Das ist ein schwieriger Akt und da sehe ich noch nicht richtig die Linie, die er jetzt verfolgt. Möglicherweise wartet er auch ab, bis der Parteikongress im nächsten Jahr stattgefunden hat.
Wie sehen denn das die Kubaner und Kubanerinnen selbst? Also einerseits Fidel Castro, der Übervater, der Mann, der die Revolution gebracht hat, einiges Gutes gebracht hat, handumkehrt auch ein Diktator, der auch Menschen ins Gefängnis gebracht hat, umgebracht hat und gleichzeitig die Sehnsucht nach Veränderungen. Ist das ein Zwiespalt? Also einerseits Angst, was nachher kommt, vielleicht Nostalgie für das, was war?
Ja, wir müssen sehen, dass die Revolution, die ja jetzt 50 Jahre alt ist, oder besser gesagt, ihr Sieg ist 50 Jahre alt, dass diese Revolution zweierlei gebracht hat. Einmal die Bestätigung der Souveränität und der nationalen Würde Kubas. Wir müssen das im Rahmen der Geschichte sehen. Wir müssen sehen, dass Kuba eben bis 1898 spanische Kolonie war. Dann sollte es eigentlich unabhängig werden. Die Amerikaner haben diese Unabhängigkeit sozusagen vermasselt, haben sich da eingeschaltet, haben interveniert, haben Kuba besetzt und haben Kuba bis 1959 zu einer Art Protektorat gemacht. Dann, zwei Jahre später, nach der gescheiterten Invasion in der Schweinebucht, kamen auf einmal die Sowjets auf den Plan. Castro sah gar keine andere Möglichkeit, als sich der zweiten Supermacht anzuschließen, sich ihr unterzuordnen. Wieder eine neue Abhängigkeit. Also das ist die eine Seite. Also die Betonung der Souveränität, die endlich jetzt da ist, die nationale Würde, aber auch gewisse Errungenschaften, der Revolution und eben auf der anderen Seite sehr viele Schattenseiten, die diese Revolution gebracht hat. Die Unfreiheit, in der die Menschen leben, die wirtschaftlichen Krisen, eine nach der anderen, die Fehlentscheidungen, die getroffen worden sind, die Verödung der Landwirtschaft. Jemand sprach mal von der konsequenten Tatenlosigkeit auf dem Agrarsektor, wo sich einfach nichts mehr abspielt, wo 50% der Flächen von Marabu, von einem fürchterlichen Dornenunkraut überwuchert sind, statt dass man dieses Land bebaut. Also das sind die beiden Seiten. Ich habe noch hinzuzufügen, auch der Kampf gegen die Opposition, eine kleine Opposition, die nach meiner Meinung gar nicht gefährlich ist im Moment, die auch gespalten ist. Aber dieses brutale Vorgehen gegen diese Opposition zeigt mir eben, diese Revolution hat zwei Seiten und viele Kubaner verstehen das gar nicht.
Bernd Wolfen, wie sähe das denn aus oder was denken Sie, wie das aussähe, wenn jetzt Kubaner plötzlich in völliger Freiheit entscheiden könnten und machen könnten, was sie wollten, wie sähe Kuba dann aus?
Ja, das ist sehr schwer zu beantworten. Da habe ich auch ein bisschen zwei Seelen in meiner Brust. Sie erinnern sich vielleicht, als nach dem 31. Juli 2006, Fidel war ja gerade ins Krankenhaus eingeliefert worden, hatte vorläufig die Amtsgeschäfte auf Raúl übertragen, wie also plötzlich da ein Freudengeheul in Miami losging. Gruppen der,
mit den Exilkubanern.
Der Exilkubaner sich freuten, also jetzt endlich gibt es Änderungen. Und diese Freudenfeiern haben auf der Insel doch Angstgefühle erweckt. Was wird denn sein, wenn diese Exilkubaner wieder zurückkommen? Dann wird das Rad der Geschichte zurückgedreht. Werden wir möglicherweise alle unsere Errungenschaften der Revolution verlieren? Wird der Kapitalismus, der ja im Moment auch gerade in Entwicklungsländern sehr kritisch unter die Lupe genommen wird, Stichwort Finanzkrise, wird er wieder zurückkommen zu uns und wird alles auf den Kopf stellen. Also die Kubaner sind da sehr vorsichtig, wägen ab und sagen, uns ist vielleicht doch eine kontrollierte Evolution, so wie sie Raúl jetzt angeschoben hat, lieber als ein chaotischer Zustand, bei dem also dann wieder die alten Kapitalisten zurückkommen, wo wir dann in die zweite Reihe geschoben werden, wo es wirklich für uns wenig zu holen gibt. Das ist die Schwierigkeit. Wie verhält sich das Exil? Wie verhalten sich auch die USA? Obama ist natürlich auch eine interessante Figur für die Kubaner, auch für Raúl. Der hat sich ja gerade geäußert jetzt in Costa de Sauipe in der Nähe von Bahia, dem lateinamerikanischen Kongress, Rio-Gruppe. Also das ist alles im Fluss und es ist eine sehr interessante Zeit. Wir werden, glaube ich, in den nächsten Monaten einiges erleben, auch an Äußerungen, auch an Hoffnungen, die da ausgesprochen werden. Und ja, Hoffnungen, die eben auch letztlich den Kubanern zugutekommen und die vielleicht doch in ihren perspektivischen Wahrnehmungen Änderungen bringen und möglich machen.
Eine kontrollierte Änderung, also so wie das Raúl vielleicht auch plant, vielleicht hat er gar nicht so viel Zeit. Fidel ist über 80, Raúl ist auch 77. Was, wenn die beiden nicht mehr sind? Einfach ein Machtkampf?
Ja, das ist die große Enttäuschung für viele, dass eben diese Gerontokratie, wie ich das mal nennen will, die alten Männer in Havanna die Herrschaft ausüben. Und zwar eigentlich nach Februar 2008, eigentlich stärker noch als vorher. Ich denke auch an den Vizepräsidenten, den ersten Stellvertreter von Raúl Machado, der jetzt 78 ist. Ich denke an den berühmten Gallego Fernández, der das ganze Erziehungswesen kontrolliert, 85 Jahre, ein alter General. Der Verteidigungsminister ist 72 Jahre alt. Also es sind alte Leute an der Macht. Der Generationswechsel hat nicht stattgefunden, mit dem wir eigentlich ein bisschen gerechnet hätten. Ich denke zum Beispiel an Leute wie Lache, an Pérez Roque, an jüngere Leute, die doch etwas zurückgedrängt worden sind, die möglicherweise in Warteposition stehen. Aber Sie haben völlig recht, das sind Leute, die nicht mehr allzu lange zu leben haben. Und da wird ein biologischer Wechsel stattfinden. Was kommt dann? Und ich glaube, das versucht Raúl jetzt anzuschieben, dass man den Wechsel vorantreibt, aber sehr vorsichtig, sehr behutsam und den Weg bereitet dann für die nächste Generation, wobei wir heute nicht wissen, wer das wirklich sein wird. Das können unter Umständen sogar Militärs sein, zu denen vielleicht Raúl mehr Vertrauen hat als zu irgendjemandem sonst.
Jetzt jahrzehntelang haben die USA Kuba boykottiert. Das hat einen Einfluss gehabt. Wenn man jetzt so ein bisschen in die Zukunft schaut, die umliegenden Länder, die anderen südamerikanisch-lateinamerikanischen Länder, helfen die Kuba, also sich wirtschaftlich zu positionieren, falls es jetzt zu einer Veränderung kommt?
Ja, diese Hilfe ist ja sehr stark. Und das ist, man kann fast sagen, das ist die komische Note, die auch da mitschwingt, dass Kuba immer wieder bei allen seinen Krisen, bei allen seinen Schwierigkeiten immer jemanden gefunden hat, der es sozusagen in letzter Minute gerettet hat. Ich denke an die Sowjetunion, ich denke an die Europäische Union, die ja nach dem Zusammenbruch des Ostblocks eingesprungen ist. Ich denke jetzt vor allen Dingen an Venezuela, das mit den Öllieferungen und mit anderen Hilfen Kuba zur Seite springt. Ich denke auch an die Volksrepublik China, die zwar dort auch Geschäfte machen will, aber immerhin Kredite gibt und Kuba weiterhilft. Ich denke auch an Brasilien. Ich habe das Gefühl, dass Raúl sich gerade jetzt sehr stark auch Brasilien nähert. Brasilien, das ja eine Regionalmacht ist, unter Präsident Lula erneut großes Ansehen gewonnen hat, wirtschaftlich auch ein interessanter Partner werden kann, Stichwort Erdöl, Erdgasvorkommen im Golf, möglicherweise auch eine vermittelnde Rolle in Bezug auf die USA ausüben kann. Also das sind jetzt sehr interessante Entwicklungen. Ich möchte auch nochmals die Europäische Union erwähnen, die ja vor ein paar Monaten auch den Dialog zu Kuba wieder eröffnet hat. Endlich wieder und hofft, dass man also über den Dialog auch etwas erreichen kann für politische Gefangene, für die Menschenrechte. Auch das ist sehr interessant. Kuba, ich habe mal in einem meiner Bücher habe ich gesprochen von der Achse der Hoffnung, El Eje de la Esperanza. Das ist eine Äußerung gewesen, die mal in Granma zu lesen war. Wir haben ja nicht nur Venezuela in Lateinamerika, dass ich mit Kuba stark identifiziert und die Kubaner unterstützt, sondern wir haben auch Bolivien. Ich sehe auch in Cristina Fernández de Kirchner, also der argentinischen Präsidentin, eine Politikerin, die sich für Kuba interessiert, auch ihr Mann. Es gibt eine ganze Reihe anderer auch noch, die, denke auch an den Präsidenten von Ecuador, an mittelamerikanische Politiker. Auch in Mexiko gibt es starke Kräfte, die sich für Kuba immer wieder einsetzen. Also Kuba ist nicht mehr allein, so wie das mal vor ein paar Jahren ausgesehen hat, sondern durchaus auch eingebettet jetzt in den lateinamerikanischen Kontext, in die Rio-Gruppe, der es jetzt wieder angehört. Also das sind ganz interessante Entwicklungen.
Also 50 Jahre nach der Revolution in Kuba, jetzt das Warten eigentlich auf den großen Umbruch, der unvermeidlich ist.
Ja.
Bernd Wulffen, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ja, Frau Brunner, auch Ihnen alles Gute und schönen Dank.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.